Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 108. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich bin Marc Lepuner und war für diese Folge auf der Leipziger Buchmesse unterwegs. Die fand vom 21. bis 24. März 2024 statt. Und wie bei den letzten Buchmessen auch, war ich auf der Suche nach aktuellen Berlin-Buchtipps. Die habe ich mir in Leipzig abholen können. Menschen aus 10 Verlagen, zumeist unabhängigen Verlagen, aber auch einem großen Konzernverlag, habe ich vors Mikrofon bekommen und sie stellen Belletristik, Jugendbücher, Ausstellungskataloge und Sachbücher vor. Ich begrüße meinen ersten Gast und da gehe ich zu jemandem, der hier in Leipzig zu Hause ist. Da dachte ich, fange ich mal mit den Leuten an, die quasi hier den Heimvorteil haben. Genau. Ein Heimspiel für Nora Pester. Nora ist die Verlegerin vom Verlag Hendrich und Hendrich. Hallo Nora.
Hallo Marc, schön, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich, dass ich wieder bei dir bin und für alle, die vielleicht das von vor einem halben Jahr nicht mehr wissen, was ist denn der Hendrich und Hendrich Verlag?
Der ist sogar eine Berliner Gründung, deswegen heißen wir auch immer noch Hendrich und Hendrich Verlag Berlin-Leipzig und wir sind immer noch der einzige Verlag im deutschsprachigen Raum, der sich ausschließlich und in einem Umfang von rund 60 Neuerscheinungen im Jahr ganz auf jüdische Kultur und Zeitgeschichte spezialisiert hat.
Wir suchen ja für diesen Podcast einen Berlin-Buchtipp für mich.
Ja, unser Jugendbuch Magnus, was jetzt druckfrisch zur Leipziger Buchmesse erschienen ist, aber ein echtes Berlin-Buch ist. Es ist überhaupt das allererste Buch, was sich mit queere Geschichte beschäftigt. Nein, kein Aufklärungsbuch, das überhaupt nicht, aber Oliver Bieber, der Autor, richtet sich hier an 12- bis 16-jährige Leserinnen und Leser und nimmt sie mit in das Berlin der 20er und 30er Jahre. Und mit den beiden Protagonisten, Hilde und Martin, kann man das Umfeld des legendären Instituts für Sexualwissenschaft von Magnus Hirschfeld entdecken. Und Oliver Bieber, den man ja, sicher auch aus anderen Kinder- und Jugendbüchern kennt, der ist da sehr erfolgreich unterwegs, illustriert auch Pixie-Bücher für Disney und also wirklich ein ganz umtriebiger Autor und Illustrator, hat sich eben gesagt, er möchte mal in diese Frühzeit der Sichtbarkeit auch queeren Lebens zurückgehen und hat das eben in eine ganz wunderbare Jugendgeschichte verpackt, wo auch eine kleine und tatsächlich auch reale, echte Kriminalgeschichte noch mit eingewoben ist. Und ja, da freuen wir uns sehr, das jetzt hier erstmals präsentieren zu dürfen.
Jetzt heißt das Buch Magnus und auf dem Titel ist eine Litfaßsäule und auf der ist ganz groß eben Magnus Hirschfeld selber drauf. Das wird es so wahrscheinlich nie gegeben haben, weil so bekannt Magnus Hirschfeld war, so schwer gelitten war er an anderer Seite auch. Und um die Litfaßsäule herum tanzen eben drei Kinder, beziehungsweise zwei Kinder und eine versteckt sich da und dort ein lustiger Hund ist auch noch drauf. Also warum heißt das Buch denn Magnus? Magnus, du hast ja gesagt, es spielt zwar in seinem Institut, aber die ProtagonistInnen sind zwei Jugendliche.
Genau, also wir dürften das Buch dankenswerterweise gemeinsam mit der Magnus Hirschfeld Gesellschaft, der Magnus Hirschfeld Stiftung machen, weil es ging wirklich mal darum, auch die Biografie dieses Mannes und was er für Menschen seiner Zeit getan hat und bewirkt hat, sichtbar zu machen und auch einem jungen Publikum zu erklären. Deswegen ist er, wie du schon gesagt hast, auf dem Cover so ein bisschen der zentrale Punkt und auch das Lied, das Hirschfeld-Lied, was es seinerzeit in Berlin gab, weil er war ja schon sehr prominent, ist auch Teil und des Buches und darin abgedruckt. Aber ja, es geht eben wirklich darum, wie er für Menschen unterschiedlicher Generationen, aber die eben nicht so in die Norm passen, ein ganz wichtiger Anlaufpunkt war, gemeinsam mit seinem Institut, ich möchte fast sagen, ein sicherer Hafen, wo man über seine sexuelle Identität sprechen konnte, sie vielleicht auch nochmal ja, ganz anders für sich definieren, entdecken konnte. Und deswegen hat sich Oliver Bieber entschieden, das Buch nach ihm zu benennen, auch wenn ganz viele Menschen drumherum sind, die diese Geschichte ausmachen.
Dann erzähl doch mal ganz kurz, was denn die Geschichte von den beiden Jugendlichen ist.
Genau, also im Mittelpunkt stehen Hilde und Martin und sie kommen aus unterschiedlichen Familien, also Hilde so ganz bürgerlich, ja, Berliner Großbürgertum, ihr gehört auch der Hund Pola oder die Hündin Pola und sie entdeckt halt so Berlin und lernt Martin kennen, der sich in einem, ja, ich sage es mal, Vergnügungsviertel verdingt und in so einem kleinen Varieté assistiert. Und damit eröffnet sich für sie auch eine ganz andere Welt, die sie aus ihrem doch recht konservativen Elternhaus nicht kennt. Und sie schneidet sich dann auch die langen Haare ab, was für zu Hause dann ist und auch schon für einiges Aufsehen sorgt. Und sie, also ich fokussiere mich jetzt mal ein bisschen auf Hilde, stellt dann irgendwann mal fest, ach ja, eigentlich, sie will gar nicht nur Mädchen sein. Sie will vor allem Mensch sein und auch dieselben Rechte haben können wie ihre männlichen Freunde und Kameraden. Und sie will sich vielleicht auch gar nicht so festlegen, eben was Partnerschaftsbeziehungen angeht. Und auch wenn sie noch jung ist, aber sie findet eben in Martin und eben in dem Institut von Magnus Hirschfeld, wo sie mit einer Mitarbeiterin Freundschaft schließt, einen Raum, wo sie merkt, warum muss ich mich eigentlich festlegen lassen von meiner Familie und von der Gesellschaft. Und das alles in einer Zeit, wo in Berlin einem kleinen Zeitfenster viel möglich war, was dann radikalst sich verändert hat. Also sie ist keine Patientin des Instituts, aber als dann Patientinnen und Patienten des Instituts in Gefahr geraten, weil die Datei, die Patientenkartei gestohlen wird, dann findet sich so ein Netzwerk an Gleichgesinnten, die eben sich darum bemühen, sie wieder zu entdecken, ausfindig zu machen und damit auch eben ihre Freunde zu schützen vor radikalen Zugriffen und vor den aufkommenden Nationalsozialisten.
Es klingt für mich so ein bisschen nach so einer Erich Kästner, so einem Erich Kästner Kinderbuch. Ist das Gelb vom Cover spricht auch ein bisschen dafür. Kann man das so sagen, weil so die Wildheit der jungen Leute, der Protagonisten?
Absolut. Also es war tatsächlich auch der Wunsch von Oliver Bieber, dass es ein Erich Kästner Format wird. Das hat er sich bei uns als Verlag gewünscht. Und wir wollen das schon seit Jahren als Verlag auch so ein bisschen diese tradierten Narrative der Kinderliteratur, der Jugendliteratur aufbrechen. Wir machen immer wieder Bücher, vor 3 Jahren zum Beispiel Nickelmann erlebt Berlin, auch eine Mädchengeschichte, aber eines Mädchens, was sich so ein bisschen Geschlechterstereotyp entzieht, wo wir sagen, hey Leute, lest auch mal Bücher, entweder aus der Zeit oder über die Zeit, abseits von Erich Kästner. Wir lieben ihn alle, und Emil Detektive, aber dadurch, dass er immer so im Fokus ist, verschließt das ein bisschen den Blick auch für andere Kinder- und Jugendliteratur. Und wie gesagt, wir haben vor ein paar Jahren mit dem Buch Nickelmann erlebt Berlin von Tammy Oelfken, da glaube ich schon Maßstab gesetzt, was auch ins Kinder- und Jugendtheater Einzug gefunden hat. Und das würden wir uns natürlich auch für Magnus wünschen.
Dann drücke ich dem Magnus und dem Oliver und dir als Verlag oder als Verlegerin natürlich alle Daumen dafür und ja, empfehle diese Geschichte. Also wer sich offenbar, ich habe es ja noch nicht gelesen, aber was ich so mitbekommen habe, wer sich eben vor allem auch für die Biografie von Hirschfeld interessiert, für die 20er Jahre, da scheint das genau das richtige Buch zu sein. Danke fürs Gespräch. Ach so, und wunderbar, ne, auch illustriert. Also er hat es ja nicht nur geschrieben, sondern illustriert. Und da sind eben auch sehr bekannte Motive, alte Fotos, die er im Grunde nochmal wieder aufgegriffen hat drin. Also auch durchaus eben mit großer Lust auch anzuschauen. Vielen Dank.
Danke.
Ich bin jetzt an einem Stand angekommen, nachdem ich eben bei einem Leipziger Verlag war, bei einem Verlag, der es auch nicht allzu weit zur Leipziger Buchmesse hatte, und das ist der Mitteldeutsche Verlag, und mir gegenüber sitzt Roman Pliske. Hallo Roman.
Hallo, ich grüße dich herzlich.
Roman, du bist der Verleger vom Mitteldeutschen Verlag. Was macht denn der Mitteldeutsche Verlag, außer von dem, was man erwartet, dass er macht?
Na, wir schauen auch ein bisschen so über den Tellerrand. Wir trauen uns das einmal in der Literatur, da sind wir sehr stark in Osteuropa unterwegs, also haben Publikationen aus der Tschechischen Republik, aus Litauen, aus Georgien und haben auch eine Biografie eines ganz berühmten französischen Regisseurs, Jacques Tati. Im Sachbuch schauen wir auch so ein bisschen auf große Phänomene, die uns gerade ein bisschen, dem einen oder anderen jedenfalls, die Straße vergällen, auf die Bauernproteste und erklären, warum Landwirtschaft für uns so wichtig ist, aber wo auch vielleicht die Grenzen der Forderungen sein könnten. Also es ist so ein Erklärbuch für die, die gar nicht wissen, warum die Bauern die ganze Zeit mit den Traktoren nach Berlin fahren.
Dann habe ich gesehen, also ihr habt hier so einen schönen großen Stand, dass ihr auch so im Kunstbereich unterwegs seid. Das scheint mir ein neueres Phänomen zu sein. Ich beobachte den Verlag ja schon so ein bisschen. Ist das was Neues, dass ihr so Ausstellungskataloge macht?
Also wir waren schon immer sehr stark in der Fotografie, vor allem in der DDR-Fotografie, und haben dort immer so kleine Inseln gehabt, Mansfelderland, Lausitz, Auch so Themen wie Glaube in der DDR, bis hin zu Mikrothemen wie die Eisenbahnstraße in Leipzig zum Beispiel. Das sind schon sehr spannende Bücher und es gibt viele Menschen, die sich einfach an gewisse Dinge und Zeiten erinnern möchten. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich noch stärker in der Gegenwartskunst gelandet und haben Malerinnen und Maler nicht nur in Leipzig, sondern eben auch zum Beispiel die hallische Malerin Anja Nürnberg. Und das macht uns sehr viel Spaß, denn diese neuen, frischen Positionen, die regen uns halt wieder an, neu nachzudenken, auch über so gesellschaftliche Phänomene, mit denen die sich auseinandersetzen. Das ist eine ganz neue Generation und da bleibt man so ein bisschen beweglicher.
Wie ist denn das für dich? Du, ich weiß gar nicht, was hast du, wo kommst du eigentlich her beruflich, also so studentenmäßig?
Ich habe Deutsch und Geschichte studiert, also direkt in die Arbeitslosigkeit und habe mir dann irgendwas gesucht, wo ich Beine ausstrecken kann.
Dann sind wir Partner in Crime, weil Deutsch und Geschichte waren auch meine Studienfächer. Aber wie ist, wenn man sich dann entscheidet, so Kunst zu machen oder Kunstbücher zu machen, ne? Nach welchen Kriterien gehst du da vor?
Also letztlich nach immer dem Gleichen, das muss uns irgendwie im Verlag ansprechen. Wir sind ja relativ teamorientiert, wir schauen uns viele Projekte gemeinsam auch an. Ich möchte den Fehler ja nicht alleine machen und frage natürlich auch meine Kollegin aus der Presse, aus dem Vertrieb, was haltet ihr davon? Ist das eine interessante Position? Würde das uns irgendwie im Programm gut tun? Und da gibt es halt einiges. Da gibt es fast wöchentlich Sitzungen, da gehen wir die Titel durch, heben die Hand, senken den Daumen und dann kommt es dazu.
Alles klar. Jetzt hast du ja ein Buch ausgesucht für die heutige Sendung, wo es eben auch um Berlin geht, weil wir haben einen Berlin-Kultur-Podcast und das ist auch ein Ausstellungskatalog, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau, die Ausstellung war im vierten Quartal des vergangenen Jahres in der Gethsemane-Kirche. Und Ulrike Rothe und Rebecca Hernandez-Garcia haben ein Buch herausgegeben über die unabhängige Frauenbewegung in der DDR. Das heißt, so Anfang der 80er Jahre entstand die ja in der schönen Hauptstadt der DDR. Und das waren ja verschiedene Gruppierungen eigentlich, die aber ein gemeinsames Ziel hatten, ja so ein safer place. Es waren lesbische Frauen, es waren Frauen, die sich in der Kirche stark organisiert haben, es waren aber auch Frauen aus der ökologischen Bewegung. Und die werden alle unter diesem Begriff gesammelt, sind aber haben teilweise ganz unterschiedliche Ziele. Haben sich aber besser verstanden, als man denken kann.
Dann erzähl doch mal so ein bisschen oder gib mal so ein bisschen Einblick in dieses Buch. Mich interessiert vor allem auch, wenn man so einen Ausstellungskatalog macht, das ist ja dann oft eine Mischung aus Beiträgen, die nur für diesen Band entstehen und natürlich Exponaten, die auch abgebildet werden. Wie verhält sich das hier in dem Fall?
Also es gibt natürlich einige Flachware, Papier, Dokumente, die abgebildet werden, Fotografien. Es wird natürlich auch gerade in den Bildern so ein bisschen diese Gründerzeit transportiert. Das ja, aber es gibt auch wirklich einige Beiträge, die auch teilweise in Beispielen, zum Beispiel nach Berlin kam dann Rostock oder Halle als nächstes großes Zentrum, wie zum Beispiel in der Provinz so eine Gruppe entstanden ist und wie sich die dann mit Berlin vernetzt hat. Gab ja damals noch kein Internet, also muss es ja irgendwie andere Wege gegeben haben. Wie begrenzt die Öffentlichkeit war, also wie geheim oder wie unter dem Radar diese Gruppe war. Natürlich gab es auch Infiltrierungen, auch das ist natürlich interessant. Und diese ganzen Aspekte, auch ob es einen spezifischen Ostfeminismus gibt, ne, was diese Frauengruppen von den Frauengruppen der 70er, 80er Jahre in der BRD zum Beispiel unterscheiden, das wird alles ja, behandelt und das finde ich in einem sehr guten Niveau. Also ich konnte da jedenfalls folgen und eine Menge mitnehmen.
Und wenn man jetzt mal sich die Flachware oder die Exponate anguckt, die abgebildet sind oder vielleicht auch einfach die Informationen, die in diesem Text stehen, was ist das, was dich vielleicht so am meisten überrascht oder fasziniert hat?
Also mich hat vor allem die Frische eigentlich in den eigenen Notizen, Dokumenten gereizt. Also es gibt sehr viel Zeichnungen, Handschriftliches, Schaubilder, vieles natürlich, was heute mit dem historischen Abstand lustig anzusehen ist, ja. Das ist so ein bisschen, hat mich das erinnert teilweise an so erste Verträge, von denen man glaubt, das gibt's gar nicht. Also ich weiß nicht, wie manche Software-Giganten teilweise auf der Serviette entstanden sind. Und so haben diese Frauengruppen auch gearbeitet. Das waren natürlich keine Dokumente, die später schon für die Geschichtsschreibung feststanden. Und es ist toll, dass teilweise diese eben noch erhalten sind und man sehen konnte, ja, wie wirklich wie frisch die eigentlich miteinander kommuniziert haben.
Das Buch behandelt also die letztlich die 80er Jahre. Hört es dann auch direkt mit 89 auf oder was ist dieser Ausstellungszeitraum eigentlich an sich?
Also das ist auf alle Fälle der Schwerpunkt, denn mit 89, 90 haben sich natürlich zum einen die Grenzen verschoben, also auch Grenzen des Unmöglichen. Es gab natürlich andere Freiheiten, es gab aber auch andere Ziele teilweise. Es gab natürlich einen politischen Aufbruch, der manchen anderen Aufbruch oder manche anderen Probleme, die bis heute ja bestehen eigentlich, überdeckt hat. Und diese Gruppen haben natürlich dann an Intimität verloren und dadurch, ja, glaube ich, hat auch dieser ganz eigene Kosmos sich sehr stark verändert. Interessant ist natürlich, was aus den Protagonistinnen geworden ist. Es ist natürlich wie bei den Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern jetzt auch eine sehr persönliche Geschichtsschreibung in der Rücksicht. Das heißt, es sind heute nicht immer gleiche Stimmen da, es gibt nicht immer eine Einigkeit. Insofern war das auch interessant, welche starken Diskussionen entstanden sind über das Buch, bei dem Thema. Und dieser Titel, Gemeinsam sind wir unerträglich, hat natürlich eine ganz andere Form bekommen. Denn teilweise ist es wirklich so, dass die Meinungen sehr weit auseinandergehen und die Positionen auch heute viel weiter auseinander liegen als damals.
Dann vielleicht noch mal ganz kurz zur Entstehung dieses Buches an sich. So ein Ausstellungskatalog, muss ich mir das vorstellen? Also es gibt diese Ausstellung, die wahrscheinlich zuerst konzipiert wird und daraufhin entsteht dann dieser Katalog.
Genau, also die beiden Herausgeberinnen hatten natürlich schon ein fertiges Exposé, eine fertige Vorstellung von dem Katalog. Letztlich war das eine ganz klassische Ausschreibung, die uns Verlagen halt zugespielt wird. Und für uns ist das ein ganz wichtiger Programmpunkt gewesen. Ich wollte diesen Katalog unbedingt haben, denn es gibt in den letzten 30, 35 Jahren keine Publikation darüber. Und das ist für uns eine ganz wichtige Facette in dieser Aufbereitung DDR-Geschichte. Es gibt sehr, sehr viel über Todesopfer an der Mauer, über die Stasi, über die Treuhand und so weiter. Aber diese kleinen Gruppen, beziehungsweise sehr intimen politischen Gruppen, also das war in meiner Sicht die erste Publikation, die es etwas umfassender beschreibt. Und das war für mich unglaublich reizvoll eigentlich, das im Programm zu haben.
Dann danke ich dir für das Gespräch. Vielen Dank, Roman.
Danke, Marc.
Und jetzt bin ich beim Bebra Verlag und mir gegenüber sitzt Elisabeth Silberbach. Sie ist zuständig für die Pressearbeit und die Veranstaltung beim Bebra Verlag. Hallo Elisabeth.
Hallo.
Auch von dir möchte ich, bei Bebra ist es eigentlich naheliegend, Berlin-Brandenburg ist die Kurzform, oder Bebra ist die Kurzform für Berlin-Brandenburg, für den Verlag, dass man doch hier auch auf ein Buch hinweisen kann, wo Berlin eine Rolle spielt. Aber du hast dir überlegt, ja, da haben sie ganz schön viel, aber ich gehe mal ein bisschen drüber hinaus.
Genau, also mich bewegt hier auf der Messe am allermeisten das Buch Es ist einmal von Sabine Michel und Dörte Grimm. Da geht es um Generationengespräche von ostdeutschen Großeltern mit Enkelkindern. Natürlich in Berlin, aber auch in anderen Teilen von Deutschland. Manche Enkelkinder, manche Großeltern leben auch in Westdeutschland. Thema der Gespräche ist aber immer das Leben in der DDR. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an den Vorgängerband Die anderen leben. Da haben Kinder mit ihren Eltern gesprochen, also Kinder, die um die 40, 50 Jahre alt sind. Und jetzt sprechen Großeltern mit Enkelkindern. Und da kommen natürlich ganz andere Themen auf den Tisch als mit den Eltern. Da Kriegstraumata, es geht auch um jüdisches Leben in der DDR, um Flucht, um verschiedene Probleme, die es gab, wie man dort gelebt hat. Auch eine Familie mit einem kirchlichen Hintergrund, parteitreue Familien, nicht parteitreue Familien, alles. Und die beiden haben festgestellt, dass die Großeltern und die Enkel ganz unverbindlich, ganz offen miteinander sprechen können. Die Eltern mit den Kindern, da gab es oft so, da wurde so gerieben miteinander und die Enkel sprechen mit den Großeltern ganz offen. Und ich finde das einen ganz wichtigen Beitrag auch, um unsere heutige Welt zu verstehen, um einfach es besser zu machen, als vielleicht in der Vergangenheit ganz offen miteinander zu reden. Das Buch soll dazu auch anregen. Das sagen wir auch hier jedem, der das Buch anschaut, dass es anregen soll, einfach auch mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das ist einfach eine ganz tolle und wertvolle Sache.
Ich habe es bei einer meiner Omas ja tatsächlich verpasst, mit der wirklich so intensive Gespräche zu führen. Mit der anderen habe ich das jetzt schon mal gemacht und das ist wirklich sehr interessant, was was man eigentlich alles nicht weiß, gerade wenn das so in die 40er Jahre geht oder eben auch in die 50er. An wen richtet sich denn das Buch? Weil man hat ja immer diese Ost-West-Schere im Kopf. Also ist das jetzt ein Buch eher für Ostdeutsche, welchen Alters, oder sollten das grundsätzlich alle lesen?
Also ganz besonders richtet sich natürlich an Großeltern und Enkelkinder, aber da die Enkelkinder zwischen 16 und Anfang 40 sind, kann man eigentlich schon wieder sagen alle. Und ich würde auch sagen alle, weil es einfach auch anregt, miteinander zu sprechen, unabhängig vom Alter, unabhängig auch vom Leben in der DDR. Wie gesagt, viele Kinder haben auch gar keinen Kontakt mehr mit der DDR und sind auch nur noch, wissen aus dem Geschichtsunterricht davon und wissen auch ganz vieles nicht, so wie du gerade erzählt hast. Deswegen würde ich sagen, es richtet sich eigentlich an alle, aber ganz besonders an Menschen, die Enkelkinder haben oder Menschen, die Großeltern haben, mit denen sie gern sprechen würden.
Also erstmal würde ich sagen, selber lesen und dann anfangen, das Gespräch zu suchen. Danke, Elisabeth, für das Gespräch.
Danke dir.
Jetzt bin ich am Stand von Aufbau und wie immer bei Aufbau steht mir Andreas Kraus zur Verfügung und stellt mir ein Berlin-Buch aus dem Aufbau Verlag vor. Hallo Andreas.
Ja, hallo Marc. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Und unser Buch, das ich vorstellen will, ist gar nicht aus dem Aufbau Verlag, sondern aus dem CA Links Verlag, der sich ja schon lange mit berlinischen, mit deutschen, auch mit ostdeutschen Themen beschäftigt. Und das Buch, das ich heute hier vorstelle, ist von Hanno Hochmuth, Berlin, das Rom der Zeitgeschichte. Also schon mal ein großer Aufschlag da. Und das Besondere an diesem Buch ist, einerseits hat es ein paar Bilder, das Besondere an dem Buch ist, dass er solche Mythen, die man mit Berlin verbindet, Babylon Berlin, das Chicago an der Spree, die Stadt des Friedens, wie es mal in der DDR hieß, oder die Frontstadt, also all diese, das rote Berlin, all diese Mythen, die Berlin hat, nimmt er auf und guckt sich dann an, was ist davon geblieben, was ist daran, was ist überhaupt dran und wie muss man es betrachten. Und das ist eine Einladung zum Stöbern, man muss jetzt nicht von vorn bis hinten lesen, man kann sich das rausnehmen, was einen interessiert, und so kommt man von jüdischen Berlin über die Techno-Musik im Tresor, zur Topografie des Terrors, zur Freiheitsglocke, zu Ho Chi Minh und hat ein Buch über Berlin, das einen faszinieren könnte.
Und wenn ich mir jetzt so die, wenn ich so kurz reinschaue, ja, dann sind es über 50 Kapitel und dann sind die Seiten, ich denke, es sind mal so 5 bis 6 Seiten wahrscheinlich, wenn ich von der Dicke des Buches ausgehe, wo er sich dann bestimmten Themen oder bestimmten Orten nähert, ja?
Ja, genau. Das Niemandsland, das ist dann die Zeit, die wir vielleicht noch kennen, die Mauerkunst direkt nach 89, Techno im Tresor in der Leipziger Straße, aber auch Germania, also die Wahnsinnsideen der Nazis, Berlin komplett umzugestalten und dem 1000-jährigen Reich eine neue Stadt zu schenken. Dann geht es dann um den Schwerbelastungskörper in Schöneberg. Der hat ja mit Germania zu tun. Siegessäule, Siegesallee und auch mit den Berliner Unterwelten. Das sind die Freaks, die sich die Bunker in Berlin angucken. Daraus ja auch schon Bücher unter anderem auch beim CR Links Verlag gemacht haben. Genau.
Genau. Jetzt sagst du nochmal CR Links Verlag, das ist ein Verlag, der war ja früher mal eigenständig, gehört aber jetzt zu Aufbau, ne? Nur dass sich die Leute...
Ja, genau. Aber wir haben im Programm Kolleginnen, die sich schwerpunktmäßig um CR Links kümmern, sodass es keine Vermischung ist, sondern das Profil, denke ich, erhalten geblieben ist und sich vielleicht auch eher weitet.
Alles klar, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Viel Spaß noch auf der Messe.
Danke. Jetzt bin ich beim Albino Verlag und Christian Lütjens sitzt mir gegenüber. Und Christian, was ist der Albino Verlag?
Der Albino Verlag ist ein kleiner Literaturverlag, der in den 80er Jahren bzw. Anfang der 90er gegründet wurde. Und dann gab es aber eine kleine Pause und da gab es eine Neugründung durch Alexander Hamann im Jahr 2015. Und seitdem führen wir das Programm, das damals in den 90ern begonnen wurde, fort, indem wir schwerpunktmäßig schwule Literatur, aber natürlich irgendwie queere Literatur auch im weiteren Sinne machen und kleine feine Romane rausbringen.
Jetzt habt ihr an dem Stand, also es ist ein kleiner feiner Stand, habt ihr aber nicht nur die Albino-Bücher, sondern auch Bücher aus anderen Verlagen zumindest. Erklär doch mal den Zusammenhang.
Ja, genau. Du hast konkret nach Albino Verlag gefragt, aber wir sind also auch hier auf der Messe als Verlagsgruppe, kleine Verlagsgruppe vertreten, die Salzgeber Buchverlage. Dazu gehören der Albino Verlag, über den haben wir ja schon gesprochen. Dann gibt es Männerschwarm, auch ein Traditionsverlag, der in den 90ern aus der alten Schwulenbewegung hervorgegangen ist, den wir jetzt mittlerweile auf Sachbuch konzentriert haben und auf Comics. Da erscheinen zum Beispiel Sachen von Ralf König und gerade ein neuer Comic eines britischen Künstlers Ed Firth, Horny and High, sehr zu empfehlen im Übrigen. Und dann gibt es Salzbücher gibt es auch, aber dann gibt es Salzgeber. Unter diesem Label werden Fotobücher und Kalender veröffentlicht. Und das ist in der Regel erotische Fotografie, in denen attraktive junge Männer gezeigt werden.
Nicht immer nur ganz junge Männer, auch ältere Männer.
Auch ältere, ja. Also
jeder Statur.
Halt, es gibt halt unterschiedliche, also da sind halt unterschiedliche Künstler vertreten und es gibt auch manchmal auch so thematische Geschichten. Also es gibt einen Fotografen, Phil Lapp, der fotografiert junge Männer in seiner slowakischen Heimat und geht mit denen durchs Land und fotografiert sie an spezifischen Orten. Und dann gibt es Grünholz, mit dem wir wirklich gute Erfolge gefeiert haben. Der hat sein letztes Buch dem Thema Erektionen gewidmet, weil er die männliche Erektion in der Kunst und in der Fotografie unterrepräsentiert fand. Insofern, und da sind natürlich jetzt irgendwie das Jung nicht das Programm, sondern das Thema, ja.
Aber aus dem Salzgeber Verlag ist auch dein Berlin-Buchtipp.
So ist es. Also im Mai erscheint ein, beziehungsweise Mitte April kommt es wahrscheinlich schon, ein neuer Band von Daniel Harders. Das ist ein Berliner Fotograf, beziehungsweise ein Wahlberliner, der Anfang der 2000er nach Berlin gezogen ist und sich bei ein paar Reisen, die dem Hinziehen vorangegangen sind, in die Stadt Schock verliebt hat, wie er es selber formuliert. Und nicht nur in die Stadt, sondern auch in die Männer, die da unterwegs waren und in die ganze Subkultur, die ja zur Jahrtausendwende noch viel, also so ein bisschen vitaler war, als sie es vielleicht heute ist, wo das die Partymetropole Berlin ja auch sehr etabliert ist. Und da gab es ja viele Nischen und Räume zu entdecken. Und in dieser Zeit hat er wahnsinnig viele Fotos gemacht. Und er hat 2017 ein Band rausgebracht, das war Reverse Intimacy. Da hat er verschiedene Kapitel dieses Fotobandes einzelnen Protagonisten gewidmet, die teilweise seine Liebhaber, teilweise Leute, die er in der Szene kennengelernt hat, waren. Und in dem neuen Band, der heißt From the Heart of Berlin, kehrt er nochmal in diese Zeit der Jahrtausendwende zurück und zeigt in Schwarz-Weiß-Fotos nicht nur die Männer, die er damals kennengelernt hat, sondern auch die Räume, die mittlerweile nicht mehr in der Form existieren. Also da wird sowohl Architektur als auch Subkultur und eben die Menschen und eben schwerpunktmäßig die Männer, die da unterwegs waren, gezeigt.
Das war es, glaube ich, schon, weil angucken kann ich ihn noch nicht. Ich bin aber sehr gespannt darauf. Und wir reden einfach im Herbst in Frankfurt über die nächsten Berlin-Bücher, die bei euch erscheinen werden.
So machen wir das. Und ich kann vielleicht noch zu Daniel Harders sagen, dass er jetzt gerade extra an den Bodensee gereist ist, wo das Buch aus der Druckerei kam. Und da hat er die einzelnen Exemplare nummeriert und signiert. Also in gewisser Weise ist jedes Exemplar dieses Buches From the Heart of Berlin ein Unikat.
Also so eine Künstleredition quasi.
So ist es.
Alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Jetzt wird es ein bisschen speziell. Ich bin nämlich zum ersten Mal mit jemandem jetzt im Gespräch, der die vielmehr illustriert, also mit einer Illustratorin, Katja Fouquet. Und es ist auch gar kein ganzes Berlin-Buch, über das wir reden, sondern wir reden über eine Geschichte in einem Buch. Und in dieser Geschichte geht es ganz viel um Berlin. Doch jetzt erstmal von vorne. Hallo Katja.
Hallo.
Erzähl doch mal, wie bist du Illustratorin geworden?
Also ich habe an der UdK studiert, visuelle Kommunikation, genau, und hatte schon ganz früh eigentlich die Leidenschaft für Zeichnungen und die habe ich dann auch so verfolgt und habe mich auf diesen Schwerpunkt fokussiert und arbeite jetzt inzwischen eben als Illustratorin, aber auch die letzten Jahre vermehrt als Comic-Autorin, Zeichnerin.
Und da bist du jetzt im Rahmen einer Anthologie dabei, die im Carlsen Verlag erschienen ist?
Genau, im Carlsen Verlag, in der Carlsen Comic Abteilung ist gerade die Anthologie The Future Is erschienen. Herausgegeben von Lilian Pittan, die hat 14 Zeichnerinnen gebeten, ihre Vision oder Dystopie oder Utopie einer Zukunft zu entwerfen auf 6 Seiten. Und es ist ein sehr vielfältiges und spannendes Buch geworden. Ich war ganz überrascht, wie unterschiedlich man so über die Zukunft nachdenken kann. Ist auch stilistisch sehr vielfältig. Mein Beitrag spielt eben in Kreuzberg in Berlin und hat eher einen dystopischen Blick auf die Zukunft. Und also Berlin ist eben wieder zum Sumpfland geworden. Berlin, der Name, heißt ja eigentlich Sumpfstadt. Und das ist sozusagen so eine Art Rückentwicklung, wo es sich die Stadt sehr spaltet in Reiche, also in Menschen, die heißen bei mir die Taker, die alles haben, und in die Giver, die alles geben, um zu überleben. Und die Giver leben eben in diesem Sumpfland, Kreuzberg zum Beispiel, in so kleinen zusammengeschusterten Hütchen. Und wenn sie Glück haben, werden sie angerufen und dürfen sich dann für ein paar Stunden in der Stadt verdingen. Das spielt lange in einer Zeit, nachdem man im Freibad seinen Ausweis zeigen musste und die leeren Gewerberäume der Stadt nur noch zur steuerlichen Abschreibung genutzt wurden. Und da verfolge ich eben eine Figur, meine Hauptfigur, die heißt Young Lady, ist eine Frau, die hat ein Kind. Und die bekommt eben diesen Anruf und darf jetzt in die Stadt reisen und macht sich dann in so einem Boot durch den Sumpf auf den Weg in die Stadt und bekommt dann mitgeteilt, dass sie dort den an Demenz erkrankten Chrissy Lindner von den freien Takern pflegen muss an diesem Tag, weil die Frau, die Telepflege ist ausgefallen. Steht im FDP-Konzept, dass man demente Menschen doch ganz gut mit Telepflege eigentlich unterstützen könnte, aber die ist jetzt an dem Tag leider ausgefallen und die Frau hat überhaupt keine Lust, ihn selbst zu pflegen, weil sie lieber in die Mercedes-Benz-Arena in die Schweizer Wochen fliegen will. Und da ist dann die Young Lady, genau, und die muss sich dann um diesen dementen Menschen kümmern, der aber von seiner Frau unter Drogen gesetzt wurde. Naja, und der Sidekick ist immer so ihr Sohn, der ist eigentlich immer so an ihrer Seite und liest die ganze Zeit ein Buch und man weiß aber eigentlich gar nicht die ganze Zeit, was er liest. Und das ist dann so ein bisschen das Ende, dass dann das Buch zu sehen ist, wo dann die Geschichte heißt eben, alles ist möglich, und am Schluss sagt der Sohn dann zur Mutter, alles ist möglich. Und das Buch ruft quasi so ein bisschen zum Systemumsturz auf. Genau, das ist so.
Ich finde das unglaublich viel Geschichte für 6 Seiten. Also ich finde das wirklich unglaublich, wie das in so illustrierten Geschichten immer passieren kann. Wie, wenn ich es richtig verstanden habe, nimmst du also jetzt tatsächlich eine wahrhaftige Notiz aus einem Parteiprogramm und daraus hast du die ganze Geschichte entwickelt?
Genau, ich ärgere mich einfach so wahnsinnig über diese Ästhetik und auch das Wahlprogramm und die Wahlsprüche dieses neoliberalistischen Partei und finde, die führen zu wahnsinnig viel Unglück und Ungerechtigkeit und die sind aber auch so schön wiederum, so schön zu nutzen als Sprüche, also zum Beispiel das Beste liegt vor uns oder die Zukunft neu denken und sind immer so Versprechungen und gleichzeitig haben die ja so eine Ästhetik, die vor allem ganz junge Wähler auch anspricht, weil die irgendwie so ein bisschen moderner und schicker daherkommt. Und deswegen war das in dem Fall ein Anlass, also mal tatsächlich ganz konkret eine Figur und es ist eben in dem Sinne ein Science-Fiction, weil es ist ja eine Utopie oder in dem Fall eine Dystopie, aber ich schätze vor allem Science-Fiction-Literatur in dem Sinne, wenn sie eben doch sehr stark Bezug nimmt auch zu so gesellschaftlichen Geschichten und Erzählungen, die uns eigentlich jetzt auch betreffen.
Was ich so interessant finde, ist, in dem Moment, wo du es gesagt hast, ist mir aufgegangen, dass du ja diese Farben von der FDP-Werbekampagne nutzte. Und ich dachte, vielleicht ist das so grundsätzlich deine Signature, dass du immer mit den Farben arbeitest. Aber nee,
das ist jetzt tatsächlich in der Geschichte, habe ich mich dazu entschieden. Tatsächlich, also ich habe auch ganz konkret Wahlslogans, auch so wie sie gestaltet sind, einfach da reingekollagiert. Genau, sowas wie, es heißt Fahrzeug und nicht Stehzeug. Und genau, also da sind 1:1 Sprüche von den Wahlplakaten drin, aber sie stehen in einem anderen Kontext und können halt anders gelesen werden.
Ja, spannend. Also vielleicht nochmal, wie das Buch heißt.
Das Buch heißt The Future Is, erschienen im Carlsen Verlag. Meine Geschichte darin heißt Alles ist möglich. Und ja, ich empfehle das Buch allen, die neugierig sind, mal die deutsche Comiczeichnerinnen-Szene kennenzulernen und ja, ein bisschen in die Gedankenwelten der uns 14 Zeichnerinnen zu bekommen. Genau.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Jetzt bin ich bei einem Verlag, bei dem ich bisher noch nicht war in den letzten Jahren. Das erste Mal, also eine Premiere für uns beide, Sven. Sven Hassel steht mir gegenüber, ist hier im Verlag angestellt und erzählt vielleicht erstmal, hallo Sven, was machst du denn hier so im Verlag?
Hi, schön, dass du auf mich zukommst und mit mir redest. Ich freue mich sehr. Ich bin Sven Hassel vom Verlag VQ, ehemals Woland und Quist. Unsere Verlagssitze sind Dresden und Berlin und Leipzig ist auch so ein bisschen unsere Stammmesse.
Und was machst du beim Verlag?
Ich bin zuständig für Veranstaltungen, Marketing und Blogger Relations. Allerdings hauptsächlich beschäftige ich mich mit Verlagsveranstaltungen.
Und ich nehme an, du wohnst in Berlin?
Nee, ich wohne tatsächlich in Frankfurt am Main. Das ist ein bisschen kompliziert bei uns.
Okay, aber das macht ja nichts. Ist ja durch die digitale Welt alles nicht ganz so kompliziert. Ich bin auf der Suche nach Berlin-Büchern, habe ich ja schon gesagt. Du hast auch eins ausgesucht. Welches ist es denn?
Genau, ich habe ein Herbstbuch mit dabei, kein Frühjahrstitel, weil ich den Titel einfach so schön fand. Dopamin und Pseudoretten von Varina Valenda, eine Berliner Autorin, die selbst auch am Kotti wohnt und das Buch spielt auch in großen Teilen am Kotti. Und ich finde, viel mehr Berlin geht nicht.
Und erzähl doch mal ein bisschen, um was es geht.
Also der Plot ist eine Transitionsgeschichte von der Hauptfigur Janis, der sich damit auseinandersetzt mit seiner eigenen Männlichkeit, ob er sich einer Operation unterziehen soll oder nicht. Das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durchzieht, aber es geht noch um viel mehr und ich fand auch ganz persönlich bei meiner Leseerfahrung, andere Themen haben mich mehr interessiert. Das spielt viel im Kulturprekariat, in dem Fall hinter der Bühne am Theater. Es geht viel um Familienbeziehungen, die Beziehung zu seinem Bruder zum Beispiel. Das ist sein kleiner Bruder, aber ist, obwohl er der kleine Bruder ist, seine Identifikationsfigur, was sein eigenes Leben angeht und wo er hin möchte, wie er auch als Mann sein möchte und wahrgenommen werden möchte. Und das ist eine super interessante Beziehung. Keine leichte Beziehung, aber ich will nicht spoilern.
Okay, alles klar, dann vielen Dank für den Buchtipp auf jeden Fall. Vielleicht noch mal ein bisschen was über den Verlag selbst. Was machen V&Q denn so für Bücher?
Das ist auch eine ganz schwierige Frage bei uns. Da wir ein unabhängiger Verlag sind, wie so viele in dieser Halle, haben wir ja die Freiheit, dass wir keine Vorgaben haben, was wir verlegen dürfen. Deswegen nehmen wir uns auch diese Freiheit, alles rauszubringen, was wir möchten. Und so ist das Verlagsprogramm. Mit jedem Programm wächst es wieder um Programmpunkte. Also wir haben klassisch, einer unserer Schwerpunkte ist Südosteuropa und Mitteleuropa. Und auch Osteuropa vieles dabei. Also wir haben jetzt zuletzt Literatur aus der Ukraine, aus Belarus, aus Georgien, aus Kroatien haben wir einige. Wir haben aber auch junge Literatur, also junge Belletristik. In letzter Zeit ziemlich viele SchweizerInnen, also zum Beispiel Noemi Somalviko oder Ralf Tarajil. Hatten mit Thomas Dothan Dreifuß letztes Jahr beim Buchpreis, aber auch ein Autor aus Haifa, der in Berlin lebt. Es ist wirklich schwer zusammenzufassen, was wir verlegen. Unterm Strich würde ich sagen, einfach alle, die gute Geschichten erzählen, haben eine Chance, bei uns verlegt zu werden. Es zieht sich durch, dass es junge, urbane Texte sind meistens.
Und wie viele Bücher sind das so im Jahr, die da so erscheinen?
So um die 20. Mal mehr, mal weniger. Jetzt, dieses Jahr sind die Programme ein bisschen voller. Also dieses Jahr sind es, glaube ich, eher 25. Weil es einfach daran liegt, dass wir sehr viele gute Texte in der Schublade haben, die wir möglichst bald rausbringen wollen und vorstellen wollen.
Alles klar, ist verständlich. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Gerne wieder.
Mir gegenüber sitzt jetzt der Autor Volker Sumann. Volker, wir kennen uns vor allem aus deiner verlegerischen Tätigkeit. Du bist ja auch der Verleger vom Satyr Verlag. Du schreibst aber auch selber Romane, die aber gar nicht bei deinem Verlag erscheinen. Steigen wir doch mal so ein. Warum erscheinen die woanders?
Ja, in dem letzten Fall einfach, weil es ein Jugendbuch ist und ich selber einen Verlag für Humor und Satire betreibe und ein Jugendbuch dann besser in den Jugendbuchverlag gehört. Das ist sonst so. Aber auch schon die drei Erwachsenenromane sind jeweils in anderen Verlagen erschienen, weil es einfach schöner ist, dass andere sich drum kümmern und man selber auch ein bisschen Distanz einfach dazu braucht. Ich kann mich selber schlecht lektorieren, ich kann dann selber im Verlag dann auch selber schlecht die eigene PR koordinieren oder so, das geht alles nicht und das ist gut, wenn das dann in anderen Verlagen ist. Und dazu kommt noch, dass es dann immer so nach Selbstverlag aussieht. Ja. Das ist, ich habe das mal beobachtet, dass Klaus Bittermann, der wirklich seit ich weiß nicht, Verleger-Urgestein ist, mal ein eigenes Buch im eigenen Verlag gemacht hat und das wurde im Spiegel besprochen und dann stand er selbst bei, Klaus Bittermann hat ein Buch im Selbstverlag verlegt. Ja. Und das ist so, und solche Dinge möchte ich eigentlich verhindern.
Ich kann es total verstehen. Jetzt hast du eben dein erstes Jugendbuch geschrieben. War es Zeit für dich, das mal zu machen oder wie kam es dazu überhaupt, sich den jugendlichen Lesern und Leserinnen zuzuwenden?
Im Grunde genommen bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, denn ich hatte gar nicht geplant, ein Jugendbuch zu schreiben. Ich hatte einen Stoff und ich hatte eine Idee und dann hat sich irgendwann die Idee daraus kristallisiert, dass ein jugendlicher Erzähler eigentlich das Beste ist, um diese Idee zu erzählen. Und dann sagte damals meine Agentin, ja, dann schreibst du ein Jugendbuch. Und ich sage, na gut, dann schreibe ich halt ein Jugendbuch. Und dann habe ich es halt geschrieben. Und das hat auch großen Spaß gemacht.
Und es macht auch sehr viel Spaß zu lesen. Es heißt Leon Herz und die Sache mit der Traurigkeit. Worum geht's denn?
Es ist ein Jugendbuch über so fröhliche Themen wie Depressionen, über Tod, über Traurigkeit. Natürlich steht schon im Titel drin. Aber auch über Jungsfreundschaften. Das sind so die Mobbing kommt auch noch ein bisschen mit rein. Und das sind so die Punkte zwischen den Polen, zwischen denen sich das Buch so bewegt.
Und letztlich ist es so, wir können ja mal ein bisschen Einblick in die Geschichte geben, ein Junge soll ein Referat halten über das Thema Tod und Sterben, glaube ich, ne? Genau sowas. Und er entdeckt ein Kreuz an einer Straßenkreuzung, so ein aufgestelltes Holzkreuz und fängt dann an, erstmal überhaupt grob über die Geschichte so grob zu erzählen, was er so oberflächlich recherchiert. Und das Ganze ist dann aber so wie typisch für Jugendliche auch so ein bisschen splattermäßig aufbereitet im Unterricht, was dann bei der Lehrerin und auch bei den Mitschülern nicht so gut ankommt. Und dann fängt er an, tiefer in die Geschichte reinzugehen.
Ja, er vergeigt das Referat am Anfang völlig und hat dann merkt auch, dass er es vergeigt hat und dass auch seine Mitschülerin und auch die eine Mitschülerin, auf die er so ein bisschen ein Auge geworfen hat, das ganz furchtbar gefunden hat. Und ihn stachelt das so ein bisschen an, jetzt mal noch ein bisschen tiefer in diese Geschichte reinzugehen, weil ihn das auch irgendwie nicht loslässt, weil er auch irgendwie denkt, da steckt irgendwas drin. Das macht was mit mir, dieses Kreuz an der Straße. Und es ist ja tatsächlich so, dass so im Alter von so 11, 12, 13 Jahren, da wird man sich ja irgendwann der Sterblichkeit bewusst. Das ist ja irgendein Prozess, der entwicklungspsychologisch auch da stattfindet. Deswegen ist es ja auch Schulthema in den Religions- und Ethikbüchern der Jahrgangsstufen 7 und 8 oder so. Da kommt das dann ja irgendwann dran. Und das spielt bei Leon dann auch mit rein, auf jeden Fall. Und er hat irgendwie hat er das Gefühl, oh, dieses Kreuz an der Straße kann mir auch etwas über mich selber erzählen, über die eigene Traurigkeit, die ich immer habe und wie ich der vielleicht schaffe, irgendwann mal einen Platz zuzuweisen in meinem Leben.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist tatsächlich, obwohl er noch so jung ist, trotzdem auch so ein bisschen ein Buch über das Erwachsenwerden. Zumindest, dass es so Nahtpunkte gibt, wo man eben anders anfängt, über bestimmte Themen und bestimmte Gedankengänge sich einfach zu machen zu bestimmten Themen.
Ich glaube schon. Ich meine, womit? Ich glaube, es ist einer der wesentlichen Punkte des Erwachsenwerdens, dass man irgendwann feststellt, dass das Leben nicht ewig geht. Ich glaube, dass vielleicht ist es die entscheidende Erkenntnis, irgendwann festzustellen, oh Gott, ich muss mein Leben irgendwie planen. Das geht nicht immer so weiter, sondern es hat ein Ende. Und das betrifft mich auch.
Jetzt vielleicht noch, weil das ist ein Berlin-Buchgespräch. Ja, ich sammle ja Berlin-Buchtipps. Das spielt in Berlin und ich habe es dann auch gelesen und dann dachte ich so, dann geht es eben um diese Kreuzung und dann lese ich mir das so durch und denke mir, die Straße kommt mir gar nicht so bekannt vor. Und dann habe ich so weitergelesen und habe ich erstmal recherchiert bei Maps, wo könnte das denn sein, weil man versucht sich ja immer so zu vergegenwärtigen, weil du doch so realistisch an etwas schreibst. Und dann war ich so ein bisschen verknatzt erst, dass es diese Straßen gar nicht gibt. Also warum lässt du es in Berlin spielen, fiktionalisierst es aber komplett?
Ich wollte, dass es nach Berlin klingt und dass man auch sehr deutlich nach Berlin verorten kann, aber ich wollte jetzt nicht, dass man irgendwie eine ganz konkrete Straßenkreuzung nimmt, weil hätte ich einen ganz konkreten Punkt genommen, wo, was weiß ich, wirklich so eine Blume und so eine Pflanze und ein Grablicht immer steht, dann wäre ich auch sehr nah an einem ganz, ganz konkreten Fall gewesen und mit ganz konkreten Angehörigen. Aber ich wollte ja kein Sachbuch schreiben, ich wollte ja ein fiktives Buch machen und da wäre ich auch das wäre mir auch zu pietätlos gewesen, eine ganz konkrete Situation zu nehmen. Und deswegen habe ich das alles in so einen imaginären Raum gelegt. Weil ich finde, jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Es sind Anklänge drin, dass man denkt, das muss Berlin sein, es muss doch irgendwo da sein. Aber da ist es dann doch nicht.
Ja, man kriegt auf jeden Fall, ich hatte sofort eine Kreuzung vor Augen, die es definitiv nicht ist, weil in Details stimmt es dann halt nicht, aber man hat auf jeden Fall dieses Großstadtfeeling und du findest ja auch eine wunderbare Auflösung am Schluss, ohne es zu verraten, warum alles so ist, wie es ist. Vielen Dank für
das Nachwort wird es erst erklärt.
Ja, genau, also auf der Metaebene quasi. Also ein Jugendbuch mit Metaebene, wer Lust darauf hat, das zu lesen, es heißt Leon Herz und die Sache mit der Traurigkeit. Der Autor, mit dem ich gerade gesprochen habe, ist Volker Suhmann und erschienen ist es bei Mixed Vision. Vielen Dank, Volker, für das Gespräch.
Bitte, gern geschehen.
Jetzt bin ich beim Aviva Verlag und sitze Britta Jux gegenüber. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Kurt-Wolf-Preis 2024. Eine sehr schöne Auszeichnung für deine jahrelange verdiente Arbeit, auch um gerade die Sichtbarmachung von vergessenen Schriftstellerinnen. Ich bin ja auf der Suche nach Berlin-Büchern. Jetzt haben wir vor vielen Jahren schon mal miteinander gesprochen und du hast mir mal ganz viele deiner Autorinnen, vergessenen Autorinnen vorgestellt, aber da sind wir damals gar nicht konkret auf die Bücher so eingegangen. Und jetzt ist gerade bei dir wieder erschienen ein Buch von Alice Behrendt. Vielleicht mal ganz kurz die Geschichte dieses Buches, auch welche Rolle das für deinen Verlag spielt.
Genau, ja, vielen Dank. Ja, auch erstmal vielen Dank für deine Glückwünsche zum Kurt-Wolf-Preis. Das ist schon wirklich eine ganz tolle Auszeichnung. Deswegen ist es auch so eine besondere Messe jetzt für mich dieses Mal. Ja, das Buch von Alice Behrendt, Die Bräutigam mit der Babette Bomberling, das habe ich übrigens zum ersten Mal tatsächlich mitgehabt auf der ersten Leipziger Buchmesse, auf der ich ausgestellt habe. Da war das die Premiere dieses Buches 1998. Genau. Und jetzt ist es eben in der Neuausgabe auch mit dem erweiterten und ergänzten Nachwort von mir erschienen. Ist deswegen auch mit der Verlagsgeschichte so verknüpft. Dieser Titel und dieses Buch, ja, ist ja seltsam, ne? Die Bräutigame der Babette Bomberling. Ich war in einem Antiquariat in Kreuzberg und bin auf dieses Buch gestoßen und dachte so, huch, was ist das denn? Hab angefangen reinzulesen und musste total lachen und fand also diesen Humor köstlich. Ich habe es gekauft, habe es mitgenommen, habe es dann irgendwie zu Hause sehr schnell gelesen und mir war klar, ich möchte dieses Buch unbedingt verlegen. Und fing dann an, über die Autorin zu recherchieren. Wer war denn eigentlich diese Alice Behrendt? Das sagte mir überhaupt nichts. Ich habe dann rausgefunden, dass sie eigentlich eine Erfolgsautorin im Hause S. Fischer war, dass ihre Bücher in hunderttausender Auflagen erschienen, dass sie wirklich so in den 10er und 20er Jahren sehr, 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 sehr berühmt war. Ihre jüngere Schwester Charlotte Behrendt-Corinth ist nicht ganz so in Vergessenheit geraten wie Alice Behrendt, denn ja, sie war mit Herrn Lovis Corinth, dem berühmten Maler, verheiratet. Das hilft dann manchmal beim nicht ganz so schnell vergessen werden. Alice Behrendt kam aus einer jüdischen Familie, hatte in Berlin gelebt, dann irgendwie länger in Italien, dann auch wieder in Süddeutschland, kehrte dann in den 20er Jahren nach Berlin zurück, war so erfolgreich, dass sie sich dann auch in Zehlendorf ein Haus hat bauen lassen, so modern. Also auch das hatte sie sich wirklich erschrieben. Sie war zuerst mit einem schwedischen Journalisten verheiratet. Aus der Ehe hatte sie zwei Kinder. Dann hatten die sich getrennt und sie hatte mit einem jüngeren Maler aus Konstanz war sie dann nach Berlin zurückgekommen. Und die hatten dann eben in diesem Haus in Zehlendorf gelebt. Und nach 1933 war dann Schluss. Und sie ist dann tatsächlich Mitte der 30er Jahre ist sie dann nach Italien zurück. Aber das war natürlich nicht mehr so wie in früheren Zeiten. Also sie ist dann da ja krank und eigentlich auch mittellos gestorben 1938. Ja, So, dies zum biografischen Teil der Geschichte. So erstaunlich, dass dann so eine Autorin, die so eine, wirklich eine Bestseller-Autorin im Hause S. Fischer war, dass die dann trotzdem auch wieder so in Vergessenheit geraten konnte. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ihre Bücher durchaus unterhaltsam sind. Also ich finde, sie schreibt sehr gut, aber eben auch sehr witzig. Und das ist ja dann manchmal, wird das ja dann auch so... Ist das denn Literatur, wenn es auch irgendwie Spaß macht und wenn es irgendwie Witz und Ironie hat? Ja, ich finde unbedingt. Und mich hat das total begeistert. Sie hat nämlich also diese Geschichte, so eine Aufsteigerfamilie erstmal, die so aus einfachen Verhältnissen dann Anfang des 20. Jahrhunderts so sich hochgearbeitet hatten. Dann irgendwie aus dem einfachen Tischler wurde dann ein Sargfabrikant. Und ja, das wird einfach so wundervoll beschrieben, dann auch diese Familie, wie das Haus eingerichtet war, so alles nach dem allerneuesten Geschmack, also was man dann so machte. Es ist wirklich so ein bisschen diese eigentlich Parvenus, aber so liebevoll. Also es ist nie entlarvend, sondern es ist immer mit so einem, ja, mit einem lächelnden Blick auf ihre Figuren. Also man merkt, dass ihr viel an diesen Figuren liegt, die sie beschreibt. Und da gibt es halt einfach diese Gattin, die dann, die findet, dass ihre 17-jährige Tochter doch jetzt im heiratsfähigen Alter ist und dass sie doch dafür sorgen sollte, so einen guten Bräutigam für sie zu finden. Und ja, dann gibt es köstliche Szenen und es wird sogar eine Italienreise unternommen, weil man denkt, so das ist dann, wenn man da in dieser Gesellschaft ja unterwegs ist, das ist doch die beste Voraussetzung irgendwie, um einen Bräutigam zu finden. Es kommt natürlich alles ganz anders, völlig klar, denn Babette ist im Gegensatz zu den Ideen ihrer Mutter eben dann doch schon also so eine neue Frau, die, auch wenn es jetzt ein bisschen vor den 20er Jahren geschrieben ist, nämlich 1915, aber die da ganz andere Vorstellungen hat. Aber Behrendt hat damit einfach sehr schön diese verschiedenen Typen geschildert und deswegen auch so viel Zeitkolorit in diesem Roman. Und der macht einfach auch ungeheuer viel Spaß.
Wo du jetzt gesagt hast, dass es ein sehr vergnüglicher Roman ist, der aber 1915 geschrieben ist, spielt denn der Erste Weltkrieg eine Rolle oder wird das komplett ausgeblendet?
Das ist zeitlich vor dem Ersten Weltkrieg situiert, ja. Das wird tatsächlich ausgeblendet.
Mhm. Alles klar. Also die Geschichte im Grunde so einer neureichen Familie, die aufgestiegen ist und jetzt irgendwie das Beste für ihre Tochter will. Und das geht natürlich total nach hinten los, ja?
Ja, genau. Also, aber es ist einfach wunderbar, wie sie es beschreibt. Und ja, ich meine, auch es ist auch dann zum Schluss wieder sehr, sehr viel, also finde ich auch wieder total lustig. Vielleicht kann ich gerade noch mal eigentlich finde ich immer den Anfang auch sehr gut, aber man kriegt es dann auch zum Schluss so ein bisschen mit. Das ist, also letzten Endes gibt es dann doch irgendwie ein Happy End, mit dem dann alle glücklich sind. Und ausgerechnet die Dame, die Tante Helene, die vorher immer sehr darauf bedacht war, dass natürlich irgendwie die jungen Frauen heiraten müssen und so weiter, gratuliert dann so ein bisschen säuerlich der Frau Bomberling und meint dann gerade, dass sie gerade in der Zeitung gelesen habe, dass keine moderne Mutter mehr Wert darauf lege, ob ihre Tochter einen Mann bekäme oder nicht. Darüber wäre man nun endlich hinaus. Und dann letzter Kommentar der Autorin Alice Behrendt in diesem Roman. Doch das muss ein Irrtum gewesen sein. Es gibt nämlich keine modernen Mütter. Es gibt nur Mütter. Also genauso amüsant wie eigentlich der Anfang dieses Romans ist, der natürlich ganz anders ist und der mich gleich schon in diesem Antiquariat so reingezogen hat, dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte und was dann dazu geführt hat, dass ich ihn nicht nur verlegt habe, sondern dann auch, dass er die ganze Zeit in diesen fast 27 Jahren meines Verlagslebens also immer wieder dann aufgelegt wird. Wenn er vergriffen war, habe ich dann ja, je nach Geldlage, muss ich gestehen, aber dann auch wirklich immer wieder versucht, den auch neu aufzulegen. Und jetzt war dann auch wieder ein erweitertes, aktualisiertes Nachwort, war nun wirklich auch mal notwendig, in dem zum Beispiel dann auch jetzt ein Foto drin ist von der Alice-Behrendt-Straße in Berlin-Tiergarten. Denn das ist auch so eine Auswirkung der Veröffentlichungen von Alice Behrendt im Aviva-Verlag, dass es irgendwann dann halt diese nicht sehr wichtige, aber trotzdem diese kleine Straße in Tiergarten geht zu Alice Behrendt. Aber das macht halt einfach, das finde ich einfach sehr schön und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das ist doch wunderbar, wenn Literatur solche nachhaltigen Auswirkungen hat für diese Stadt. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin mit dem Verlag. Und erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zum Kurt-Wolf-Preis.
Vielen Dank.
Bislang war ich immer unterwegs bei kleinen, unabhängigen Verlagen und jetzt machen wir mal das komplette Gegenteil. Ich habe nämlich die Halle gewechselt und bin jetzt in der Halle, wo die großen Publikumsverlage untergebracht sind. Unter anderem auch, wenn ich es richtig erinnere, die größte Publikumsverlagsgruppe der Welt. Stimmt das? Ich spreche mit Stefan Müdritscher, den sollte ich vielleicht kurz vorstellen. Hallo Stefan.
Hallo.
Was ist deine Funktion hier und stimmt das, was ich gesagt habe?
Was du gesagt hast, stimmt. Penguin Random House ist im deutschsprachigen Raum die größte Verlagsgruppe und zusammen mit unseren Schwestern und der Muttergesellschaft in New York, Penguin Random House, der weltgrößte Verlag oder die größte Verlagsgruppe.
Und was machst du?
Ich bin im Vertrieb.
Und wie viele Verlage gehören denn jetzt im deutschsprachigen Raum dazu, dass man mal so eine Größenordnung hat?
Wir haben unter dem Dach Penguin Random House über 40 Verlage. Und von denen sind auch die meisten der Neuerscheinungen aus dem Frühjahr hier auf der Messe.
Du weißt ja, mein Schwerpunkt sind Berlin-Bücher und du hast dann auch im Vorfeld ein bisschen überlegt und dann hast du ein Berlin-Buch ausgewählt. Welches ist das?
Genau, Berlin-Buch ist ein bisschen ein Etikettenschwindel, aber die Autorin lebt und arbeitet in Berlin. Es ist ein Roman aus dem Blessing Verlag. Die Autorin heißt Niloufar Kakiran Kozani. Und der Titel des Romans ist Terrafik.
Worum geht's?
Es ist stark an ihre eigene, ihre persönliche Geschichte angelehnt. Sie hat einen Vater aus Iran und eine Mutter aus Deutschland. Der Vater hat in Jungen, als sie ganz jung war, als kleines Mädchen, die Familie verlassen und ist zurück in Iran gegangen. Und sie ist bei der Mutter in Deutschland aufgewachsen. Und als erwachsene Frau bekommt sie wieder Kontakt zum Vater und beschließt dann, zögernd aber doch, ihn und seine Familie in Iran zu besuchen.
Und wo ist jetzt der Berlin-Bezug?
Der Berlin-Bezug, da die Autorin jetzt in Berlin wohnt und die Reise in Iran, in Berlin auch losgeht und sie natürlich durch die Stadt, durch das Leben, durch diesen sozialen Kontakt und so weiter geprägt ist, mit diesem besonderen Namen, aber immer als Iranerin wahrgenommen wird, in diesem Zwiespalt, alleine schon durch ihren Namen und durch die zwei Eltern und durch den Vater, der abwesend ist und die Diskrepanz Deutschland und Iran.
Was hat dich denn persönlich so begeistert an dem Roman?
Es ist kein Reisebericht, es ist keine Erzählung, wie sie Iran besucht und dann ihren Vater und die Familie betrifft. Das natürlich auch, aber es ist ganz besonders eine Geschichte über Familie. Was macht Familie aus? Dass verwandt, blutsverwandt zu sein, vielleicht ein Vorteil sein kann, aber keine Garantie, dass man sich versteht. Und wenn man sich jahrelang auch nicht trifft und keine Gemeinsamkeiten hat, egal ob verwandt oder nicht, das heißt nicht, dass man sich gut miteinander auskommt, dass man nachvollziehen kann, was der oder die andere macht. Das kommt hier ganz gut raus. Der Kontakt zum Vater bleibt auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Aber zum Beispiel die Großmutter, die sie nie gesehen hat, wird eine ganz nahe, herzliche Bezugsperson. Auch die Tante und Cousinen von ihr. Aber unabhängig, ob man verwandt ist oder nicht, wenn man sich versteht und findet, Gemeinsamkeiten findet, dann findet man auch Freundschaften.
Jetzt gibt es ja gerade auch, was dieses Land angeht, eben der doch diese große Problematik, was Emanzipation, was Frauenrechte angeht. Ist das auch ein Thema in dem Roman?
Ist auch ein Thema. Natürlich geht es nicht ohne alleine die Kopftuchfrage und so weiter. Mhm. Sie auch mit ihrem westlichen Verständnis aufgewachsen in Deutschland. Was bedeutet das für Sie? Aber es ist nicht im Fokus des Buches. Da geht es um Fremdsein, um Verschiedensein, aber das könnte genauso in Berlin und im Schwarzwald spielen, das Land oder die zweite Familie. Das ist nicht, also Iran ist nicht im Fokus des Buches.
Dann danke für den kurzen, knackigen Berlin-Buchtipp, auch wenn es ein, wie du sagst, kleiner Etikettenschwindel ist. Aber wenn es in Berlin beginnt, dann lasse ich das gerne gelten. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Das war meine Podcast-Folge zur Leipziger Buchmesse 2024. Alle vorgestellten Bücher habe ich noch einmal in den Shownotes zu dieser Episode aufgelistet und sollte euch das eine oder andere Buch interessieren, lasst es mich gerne wissen, schreibt eine Mail an mark@kulturfritzen.net oder was in die Kommentare unter unseren Kulturfritzen-Postings auf Facebook und Instagram. Mein Name ist Marc Lipuna, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.